tatsächlich gibt es signifikante Ergebnisse, die zeigen, dass eine harmonische Raumgestaltung nach den Prinzipien von Feng Shui dazu beitragen kann, Stress zu reduzieren und damit natürlich das allgemeine Wohlbefinden der Patienten verbessert. Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Diejenigen unter euch, die sich schon länger mit Feng Shui beschäftigen, werden wahrscheinlich schon selbst erfahren haben, inwiefern sich eine Raumgestaltung nach Feng Shui, eine Umgebungsgestaltung nach Feng Shui positiv auf sie auswirkt. Gleichzeitig ist Feng Shui eine Lehre, die es gerade bei uns manchmal schwer hat, da es nur wenige wissenschaftliche Studien und Belege dazu gibt. Aber es gibt Studien, die sich mit der positiven Wirkung von Feng Shui beschäftigt haben. Und die und was diese herausgefunden haben, stellt euch heute Feng Shui-Expertin Jule Ries vor. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich finde diese Folge besonders deswegen spannend, weil sie dabei helfen kann, unseren Blick wieder etwas mehr zu öffnen, neue Ideen reinzulassen und zu zeigen, wo wir selbst aktiv werden können, wenn es um unser Wohlbefinden geht. Julia, sind die Wartelistenplätze noch offen oder schon geschlossen?
Offen.
Offen, sehr gut. Also, was ist eigentlich offen? Und für Warteliste für was?
Genau. Unser Modul 2 startet Ende November. Mhm. Und es gibt schon ein paar Anmeldungen. Und wir haben auch tolle Resonanzen gekriegt. Und jetzt bitte meldet euch für die Warteliste, dass ihr auf jeden Fall schon mal draufsteht, damit wir das nächste Paket vor allem auch zeitnah planen können und euch dann sofort mit anmelden und ihr die Rückmeldung auch bekommt, dass ihr auf jeden Fall dabei seid.
Ja, und auch bezüglich ob online, Präsenz oder Hybrid.
Genau. Also wir haben beschlossen, das jetzt immer ein bisschen flexibel zu gestalten und je nachdem, was da mehr nachgefragt wird, da auch so ein bisschen den Schwerpunkt drauf zu legen.
Mhm. Sehr gut. Feng Shui ist ja so eine Sache, die kann man fühlen. Also ich kann fühlen, ob ich mich in einem Raum wohlfühle, ob ich, wenn ich schlafe, ausgeschlafener bin, als wenn ich mich zum Beispiel im Bett in eine andere Richtung drehe oder wie ich am Schreibtisch sitze und diese ganzen Dinge. Aber das ist ja alles sehr subjektiv. Das ist ja irgendwie schwierig, objektiv zu bewerten und zu messen. Und deswegen gibt's da jetzt auch nicht unglaublich viele Studien dazu. Aber es gibt Studien. Mhm. Also es ist tatsächlich, es haben sich Menschen schon mit diesen Themen beschäftigt und du hast dich auch damit beschäftigt und deswegen wollen wir in dieser Folge mal auf Studien eingehen. Ja, um so ein bisschen dem Feng Shui auch so eine wissenschaftliche Legitimation zu geben. Mhm. Erzähl mal, was du da recherchiert hast und rausgefunden hast.
Ja, ich fand es eben ganz spannend, genau aus dem Punkt, dass man Wohlbefinden ja nicht messen kann. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass die Universität Hongkong die Auswirkungen von Feng Shui auf das Wohlbefinden von, und das ist jetzt das Interessante, Patienten in Krankenhäusern gemessen hat. Mhm. Das heißt, sie haben, um dieses Thema Wohlbefinden ein bisschen greifbarer zu machen, das Ganze ganz spitz aufgestellt, also den Rahmen viel enger gelegt, weil dann ist es nicht mehr so willkürlich. Dann kannst du sagen, okay, für Studien brauchst du ja immer gleiche Ausgangssituationen. Dann kannst du sagen, okay, es sind unterschiedliche Menschen, aber die sind am Ende irgendwie immer in gleichen Zimmern. Mhm. Aber das gleiche Essen und so weiter.
Darf ich da kurz was fragen? Das heißt, es gibt in Hongkong ein oder mehrere Krankenhäuser, die nach Feng Shui gestaltet sind.
Definitiv. Ja. In Hongkong ist der Großteil nach Feng Shui gestaltet.
Ah, das ist ja toll.
Weil Hongkong nun mal chinesisch ist und Hongkong als einer der Hauptsitze für Banken ist, eben auch für chinesische und auch internationale, die lassen sich schon immer mit Feng Shui beraten und begleiten.
Mhm.
Es gibt ja auch dieses wunderschöne Beispiel dieser zwei Banken in Hongkong, von dem ich schon mal erzählt habe.
Mit dem Loch in der Mitte.
Nicht nur mit dem Loch in der Mitte, wo der Drache vom Berg durch kann.
Und der Eingang war es irgendwie, gell?
Der Eingang, es gab diese zwei Banken, die sich so ein bisschen bekriegt haben.
Ah, ja, ja.
Wo die eine sich ein Wasserspiel gemacht hat, das auf sie zuläuft und damit hat sie das Geld von der anderen Bank abgezogen.
Mhm.
Und dann hat die andere mit einer Kanone reagiert und dann hat sie wiederum mit einem Spiegel reagiert und mhm. zurückgeschossen und genau. Also Feng Shui ist in Hongkong völlig normal und insofern ist es auch völlig normal, das in Krankenhäusern zu haben. Insbesondere, und das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, da wo halt geldige Leute sind, da fließen andere Gelder in die Krankenhäuser als bei uns.
Mhm.
Kurzer Querverweis, ich habe gerade in Forschung aktuell gehört, dass es eine Studie gibt, die belegt, dass Krankenhausessen krank macht.
Oh Gott, ja, das ist auch wirklich nicht toll.
Ja, es ist wirklich von der Qualität so schlecht,
ja.
dass es der Gesundheit schadet.
Ja.
Also wenn wir schon das mit dem Essen nicht hinkriegen, dann sind wir von Feng Shui in Krankenhäusern mal ganz weit entfernt.
Mhm.
Aber es ist ja so, dass jede Einzelne für sich etwas tun kann. Ich habe ja auch die Geschichte erzählt, wie ich insistiert habe, mein Bett nach der Geburt bitte in meine Gesundheitsrichtung gedreht zu lassen.
Mhm.
Hat funktioniert. Also man kann da selber ja auch aktiv werden, genauso wie man mit dem Essen aktiv werden kann.
Ja, genau.
Und nichtsdestotrotz gibt es also in Hongkong Krankenhäuser, die nach Feng Shui gestaltete Krankenzimmer haben. Und das hat dann die Universität Hongkong in einer Studie untersucht. Und tatsächlich gibt es signifikante Ergebnisse, die zeigen, dass eine harmonische Raumgestaltung nach den Prinzipien von Feng Shui dazu beitragen kann, Stress zu reduzieren und damit natürlich das allgemeine Wohlbefinden der Patienten verbessert. Das kann ich jetzt natürlich auch ganz simpel an ein paar Beispielen nochmal erklären, warum das so ist und warum das also für mich natürlich sowieso logisch ist. Aber Beispiel, du liegst in diesem Krankenbett und du hast das erste Bett neben der Tür.
Mhm.
Im Krankenhaus geht's zu, da geht ständig die Tür auf mhm. und zu und ständig kommt jemand rein und es ist was los. Mhm. Wenn du jetzt direkt neben dieser Tür liegst, dann bist du ja einem wahnsinnigen Stress ausgesetzt. Mhm. Und wenn man jetzt das Feng Shui-Prinzip anwendet, dass du Sicherheit und Schutz brauchst, wenn du im Bett liegst, vor allem wenn du im Bett liegst, und dann stellt man da einen Paravent hin
mhm.
oder ein Möbel, dass du, wenn du so nah an der Tür bist, zumindest davon nicht so beeinflusst bist. Oder man arrangiert die Betten so, dass jedes Bett die Tür im Blick hat, aber noch genug Platz. Also du kannst mit dem Blick für die Sicherheit sorgen, weil du siehst, was kommt.
Mhm.
Du kannst trotzdem mit einem Paravent dafür sorgen, dass nicht jeder auf dein Bett fällt, wenn er reinkommt.
Ja.
Und schon kannst du dich besser entspannen.
Ja, oder wie in den USA mit diesen Vorhängen.
Genau.
Die auch so Privatsphäre schaffen.
Ja, finde ich auch total sinnvoll.
Aber das ist schon ein krasser Zustand im Krankenhaus. Vor allen Dingen, wenn du da jetzt dich nicht nur 1-2 Tage aufhältst, sondern vielleicht ein bisschen länger, dass du ja wirklich überhaupt keinerlei Privatsphäre hast.
Ja.
Also selbst, und das haben ja dann wirklich nur die Privatpatienten oder die irgendwie Zusatzversicherung haben, selbst die, die in einem Einzelzimmer sind, da kommen ja auch immer wieder Pfleger und Putzleute und Ärzte und so weiter. Aber ansonsten in Mehrbettzimmern ist ja, wie du schon gesagt hast, ein dermaßener Verkehr.
Ja.
Und ja, also das stresst total.
Ja, genau. Und jetzt kann man sich natürlich auch körperlich überlegen, was passiert denn bei Stress? Da wird Cortisol ausgeschüttet, Adrenalin ausgeschüttet und so weiter. Und all das hemmt die Heilung. Also total nachvollziehbar.
Mhm.
Jetzt ist es aber natürlich so, dass diese Feng Shui gestalteten Krankenzimmer noch sehr viel mehr haben als jetzt nur den Sichtschutz vor der Tür. Da geht's auch darum, dass Gesundheitsrichtungen genutzt werden, um schneller gesund zu werden. Da geht's aber natürlich auch um Farbgestaltungen. Die sind sicherlich nicht rot gestrichen,
mhm.
denn rot erhöht den Blutdruck, die Blutzirkulation. Ja, da heilen die Wunden auch nicht so schnell, als Beispiel. Oder jemand, der vielleicht wirklich mit einem niedrigen Blutdruck zu kämpfen hat, landet dann vielleicht doch in einem roten Zimmer. Also sowas wird dann schon bedacht.
Mhm.
Dann
also eher beruhigende Farben.
Eher beruhigende Farben, aber auch nicht zu viel erdige Farben. Denn Gelb, wissen wir, macht zum Beispiel Wasser schlammig. Also Erde hat zwar beruhigende Wirkung, aber gleichzeitig auch gibt es den Krankheitsstern. Die Nummer zwei zum Beispiel ist ja die kleine Erde. Also in der Erde steckt auch das Gesundheits-, aber auch das Krankheitsthema drin. Deswegen würde ich zum Beispiel auch von gelb gestalteten Zimmern im Krankenhaus abraten. Ich würde eher in Richtung grün gehen, Holz, belebend, in Richtung blau mit Wasser und Klarheit und kühlend. Also ich würde lieber in so eine Richtung gehen und von gelb und rot auf jeden Fall abraten.
Weißt du, was mein erster Gedanke wäre bei Krankenhaus und Feng Shui? Das Licht. Man spricht ja auch vom Krankenhauslicht, das so fies ist, so diese Neonröhren. Und also wer mich kennt, mir ist Licht ein wichtiges Anliegen. Manche bezeichnen es auch als Fimmel.
Wer?
Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen. Aber da einfach ein schönes Licht zu schaffen, ein gemütliches Licht, ein Licht, wo du dich wohlfühlst, das macht ja auch unglaublich viel aus.
So ist es. Also lieber das kleine Nachtlicht
ja.
neben dem Bett.
Oder indirektes Licht.
Genau, wobei durch ich so auch Leisten das schwierig oder so. Ja, eher so, ich tue mich mit so Lichtwuten, also eben wenn du so ein indirektes Licht oben an der Decke hast, auch schwer, weil das ist dann so komisch, diffus, ist auch nicht gut. Also ich plädiere ja,
vielleicht
für,
als Ergänzung
ja.
oder genau, aber schon auch so einzelne Lichtquellen.
Ja, genau. Also Licht ist ein großes Thema. Vor allem, es gibt ja tatsächlich auch Krankenzimmer, wo das Licht nicht wirklich ausgeht.
Ja.
Also wo immer irgendwie Licht brennt. Das ist ja ganz furchtbar. Und auch die Lichtfarbe, also auch die Frequenz des Lichts, hat ja eine Auswirkung. Jetzt haben wir in der Schlaffolge davon gesprochen, dass man auf blaues Licht verzichten soll, damit man besser schläft. Ja, der Körper heilt am besten, wenn er schläft. Jetzt hast du dann ständig so ein Licht im Krankenzimmer, ist ja jetzt auch nicht zielführend.
Ja, nee, überhaupt nicht.
Genau, also das sind so Aspekte. Die Gestaltung, also auch ein weiß gestrichenes Zimmer ist gestaltet. Auch ein weiß gestrichenes Zimmer ist nach Feng Shui gestaltet, nämlich mit dem Element Metall. Und der Feng Shui-Aspekt ist, dass man sich dann anschaut und abwägt, tut jetzt das Metall dem Menschen gut, der da drin ist oder nicht? Und insofern total nachvollziehbar.
Ja.
Also das war dieser eine Aspekt diese eine Studie zu den Krankenzimmern. Dann gibt's eine weitere Studie aus dem Jahr 2018. Die hat sich damit beschäftigt, wie Feng Shui sich auf die Arbeitsleistung von Angestellten auswirkt. Und da bin ich natürlich voll dabei. Meine Kerbe, mein Thema. Die haben tatsächlich verschiedene Büros einer Firma mit Feng Shui umgestaltet und haben dann die Produktivität der Mitarbeiter gemessen. Und das ist ja meine Rede. Die Ergebnisse haben das auch belegt, dass eine positive Wirkung auf die Leistungsfähigkeit sich da gezeigt hat. Und das sage ich ja auch. Also jeder Mensch hat unterschiedliche energetische Bedürfnisse. Der eine braucht Metall, der nächste braucht Wasser und so weiter. Das heißt, sich allein das anzugucken und unterschiedlich gestaltete Räume und Büros vielleicht auch anzubieten. Habe ich ja in der Schule auch, in der Schulfolge die Idee gehabt, am Ende sucht man sich doch das, was man gerade braucht. Dann hockt sich der eine in den grünen Raum und der nächste in den gelben und der andere in den weißen. Allein das ist ja schon, da passiert ganz viel Unbewusstes. Auch wenn ich Feng Shui nicht weiß und nicht daran glaube, suche ich mir trotzdem den Raum aus, der mir gut tut.
Ja.
Und dann kommt der nächste Aspekt, Nutzen der Himmelsrichtungen, Konzentrationsrichtung, Kommunikationsrichtung entsprechend dem Kompass des eigenen Trigramms zu ermitteln über die Gua-Zahl. Jetzt mache ich nochmal den Querlink. Mail an mich oder über die Homepage die Gua-Zahlen-Tabelle sich laden, reinschauen, was für eine Gua-Zahl habe ich, was ist mein Trigramm, was ist mein Element. Und mit Hilfe der Kompasse, die wir zur Verfügung stellen im Turtle Feng Shui Institute, zu gucken, was sind meine Richtungen und wie nutze ich die am besten. Und das hat natürlich eine Riesenauswirkung. Ich merke das ja selber. Guck mal, ich sitze hier in meiner Kommunikationsrichtung und höre nicht auf zu reden. Du versuchst es die ganze Zeit, aber ich stoppe nicht.
Ja, dadurch, dass wir einen Podcast aufnehmen, ist es ja auch gerade ganz günstig.
Gott sei Dank.
Okay,
genau. Und ja,
gibt es noch eine weitere Studie?
Ja, es gibt noch eine dritte und letzte Studie, die ich da habe. Das ist eine Meta-Analyse von 2010. Und die hat tatsächlich die Ergebnisse von 23 Studien untersucht. Und diese Studien gingen um den Zusammenhang zwischen Feng Shui, dem allgemeinen Wohlbefinden. Also es gibt sehr viel mehr Studien. Und eben 2010, deswegen Meta-Analyse, hat sozusagen die Studienergebnisse analysiert und zusammengefasst. Und auch hier hat ganz viel darauf hingedeutet, dass die Prinzipien und Techniken von Feng Shui positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben können. Mhm. Auch absichtlich von mir das Können nochmal betont. Mhm. Denn wenn ich einen Feng Shui gestalteten Raum habe und es kann ja sein, dass mein Gefühl vielleicht nicht so passt und ich setze mich in den falschen Raum oder in die falsche Richtung, weil ich es nicht besser weiß, dann hat es halt keine so positive Wirkung auf mich.
Ja, und da können wir ja auf eine vorherige Folge verweisen, wo es ja genau darum geht, wo du auch sagst, Feng Shui ist jetzt kein Zauberstab. Hast du Zauberstab gesagt gehabt? Ich glaube, ja, gell?
Genau.
Sondern man muss schon auch selbst was dazu tun. Deswegen können.
Genau. Und jetzt sozusagen einmal der Querlink zur Allgemeinheit. Was allgemein bekannt und anerkannt ist, ist die Wirkung von Farben auf die Psyche, auf die Menschen. Und allgemein, rot ist anregend, blau ist eher beruhigend. Also allein diese Dinge entsprechen ja wieder der Qualität der Feng Shui-Elemente. Jetzt gilt es allgemein, rot regt jeden an. Und der Feng Shui-Ansatz ist, mancher braucht's, mancher nicht gerade. Mhm. Und deswegen, das ist sozusagen dieser Querlink, das ist belegt, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Mhm. Und ich bringe jetzt da halt sozusagen den Feng Shui-Aspekt mit rein. Also es ist tatsächlich so, es gibt natürlich auch kritische Einstellungen dazu. Es gibt die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Mhm. Diese gibt's. Die kritisiert, dass Feng Shui häufig in Zusammenhang mit aus naturwissenschaftlicher Sicht angezweifelten Konzepten wie Elektrosmog oder Erdstrahlung genannt wird. Mhm. Das ist ja so. Also das erschwert natürlich die objektive wissenschaftliche Bewertung des Ganzen. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass ich habe, dass Feng Shui häufig in so eine esoterische Ecke gedrückt wird.
So Wünschelrute und so.
Wünschelrute, genau, da sind wir wieder bei den Erdstrahlen und bei der Geomantie. Mhm. Jetzt weiß ich aus der Erfahrung, dass Geomantie und Feng Shui sich deckt. Mhm. Jetzt weiß ich auch, weil ich das Glück habe, führig zu sein. Also bei mir schlägt die Wünschelrute aus, ohne dass ich Ahnung davon habe. Deswegen glaube ich jetzt schon an das Zeug und gleichzeitig ist das etwas, was schwierig messbar ist. Aber wenn du mal reinfragst in die Gesellschaft, behaupte ich, dass 70-80% der Leute sagen, ja klar, Wünschelrute, bin ich dabei. Mhm. Also es ist schwierig, das Ganze wissenschaftlich einzuordnen, weil da ganz viel anderes auch mitschwingt. Mhm. Und ich sag's jetzt absichtlich so, alles schwingt. Wir Menschen schwingen, Gebäude schwingen, die Erde schwingt, Brücken schwingen, auch wenn wir es nicht glauben, aber sie tun's, das ist messbar. Mhm. Und wir sehen's auf dem Wasser, wenn eine Welle kommt und da kommt eine andere quer, verändert sich die Welle. Mhm. Und so ist es mit all den Schwingungen, die hier unterwegs sind. Und jetzt muss ich nochmal von einer anderen wissenschaftlichen Erkenntnis sprechen zum Thema Schwingungen. Man konnte erkennen und nachweisen, dass optimistisch denkende Menschen ganz ähnliche oder gleiche Wellenlängen in ihrem neuronalen Gehirnmuster haben. Das heißt, optimistisch denkende Menschen sind auf der gleichen Wellenlänge, so kann man es ausdrücken. Mhm. Meine These ist, wenn wir jetzt alle optimistisch denken, dann senden wir das ja auch irgendwie aus. Wenn ich es messen kann, wird es ausgesendet.
Ja.
Also können wir ja damit die Welt schon mal positiver beeinflussen. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass pessimistisch denkende Menschen völlig unterschiedliche Wellenlängen haben. Auch völlig unterschiedliche Qualitäten in diesen Wellen.
Das ist interessant.
Finde ich total spannend. Mhm. Und sozusagen, wir schwingen alle, alles schwingt und es ist schwierig zu messen und trotzdem beeinflussen sich diese Schwingungen gegenseitig. Mhm. Auch das Thema mit dem Elektrosmog. Ich schlafe besser, wenn ich nichts in der Steckdose neben mir stecken habe. Mhm. Das kann jeder für sich selbst beurteilen. Und gleichzeitig denke ich mir, auch wenn es schwierig ist, es wissenschaftlich nachzuweisen, am Ende haben wir doch die Schwarmintelligenz, die sagt, irgendwas ist doch dran.
Mhm. Aber das mit den optimistischen Schwingungen, das erklärt bei uns ja dann einiges.
Gell?
Warum wir da so gleich schwingen. Also ich fand's spannend. Ich hoffe, ihr habt da auch was mitgenommen. Und wir schließen jetzt die Folge mit noch dem Feng Shui Hack. Und diesmal im Bereich Spiegel, Türen, Wege. Und zwar Türen-Durchgangsenergie.
Da gehen wir jetzt wissenschaftlich vor. Der Hack ist, gehe dreimal bewusst durch jede Tür deiner Wohnung. Was fällt dir auf? Hakt etwas? Liegt was im Weg? Und dann ändere eine Sache.
Was ist mit hakt gemeint?
Liegt was im Weg? Hakt was? Hast du das Gefühl, die Tür geht nicht ganz auf?
Also, ach so. Mhm.
Sowas.
Mhm, mhm. Dann haben wir noch die Monatssterne. Und zwar die Monatssterne für Oktober.
Ja, ich habe sie da, denn sie haben sich wieder verändert. Im Oktober wurde wieder kräftig geflogen und die schlechten Sterne haben sich genauso wie die guten manifestiert. Wir wollen die schlechten bearbeiten, damit sie uns nicht bearbeiten. Wir fangen an mit der 2. Die kleine Erde ist der Krankheitsstern. Diese 2 sitzt im Oktober im Südosten. Das heißt im Südostraum oder im Südostsektor. Die beschäftige ich, indem ich da ein bisschen Metall habe, dann ist die Erde beschäftigt und ich habe meine Ruhe. Dann haben wir die 3, die ist diesmal in der Mitte, die schwebt so ein bisschen über allem, kann sich nicht wirklich manifestieren. Das heißt, Streit, die 3 ist das große Holz, der Streitstern. Streit liegt vielleicht ein bisschen in der Luft, aber kann sich nicht so richtig manifestieren, so kann man es vielleicht formulieren. Deswegen, den sparen wir uns. Dann gibt es die 5. Die 5 ist die große, große, große Erde. Die 5 sorgt für Chaos, Unfälle, Missgeschicke, Störungen, Blockaden. Und die hat sich jetzt im Westsektor oder Westraum manifestiert. Die kriegen wir nur mit der Salzwassermünzenkur in den Griff. Die wird auf Instagram beschrieben. In einem Podcast gibt's überhaupt, erkläre ich alles Mögliche, findet man, stellt's hin. Dann wirkt's. Und schließlich und letztlich haben wir noch die 7. Die 7 ist das kleine Metall, das ist der Raubstern. Das ist sozusagen alles, was uns teuer ist und Geld kostet. Wir werden beraubt jetzt im Oktober im Süden, Südraum oder Südsektor. Die 7 bearbeiten wir, indem wir da Wasser hinstellen, eine Wasserschale oder sowas. Aber bitte nicht im Schlafzimmer, sonst holen wir uns eine Pfirsichblüte, die erkläre ich auch woanders. Und jetzt gibt's noch einen Trick mit der 7. Wenn wir auf Geld warten, das uns zusteht, können wir eine Kerze anzünden, da wo die 7 ist. Also dieses kleine Metall wird mit einem Mini-Feuer sozusagen beschäftigt, bisschen gepiesackt. Und dann kommt das Geld. Wenn das Geld da ist, Kerze wieder auspusten und mit dem Wasser weitermachen. Mhm.
Gut. Dann leitet diese Folge gerne weiter an Menschen, die euch am Herzen liegen und die sich für Feng Shui interessieren oder interessieren könnten. Und schaltet wieder ein in 2 Wochen, wenn wir wieder hier sitzen und über Feng Shui sprechen.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Alles Gute.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von True Podcast Productions.